ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner und heute ist Freitag, der 25. April. Wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr auf.
Und eigentlich möchten wir gar keine Deadline, keinen Redaktionsschluss, weil gerade so viel passiert, Kai. Schier Unglaubliches diskutiert alle Welt mal wieder wegen Donald Trump. Meine Leitfrage lautet: Ist die US-Regierung von allen guten Geistern verlassen? Diese Frage hat der ukrainische Präsident Selenskyj für sich wohl schon bei seinem denkwürdigen Besuch im Oval Office beantwortet. Aber sie stellt sich nun erneut in Berlin und Brüssel, in Paris und London.
Ja. Denn Trumps sogenannter Friedensplan für die Ukraine ist ja nach und nach publik geworden in den letzten Tagen. Das Wort Diktatfrieden ist immer wieder zu hören. So sieht es zum Beispiel der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Jürgen Hart. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas war ziemlich bestürzt darüber, dass Trump als Hindernis auf dem Weg zu Frieden eher die Ukraine sieht als Russland. Und Frankreichs Staatspräsident Macron sieht das eigentlich genauso. Die Amerikaner sollten sich nur über eine Person aufregen, Präsident Putin, hat Macron gesagt. Aber das alles, Stefan, werden wir gleich noch mehr drüber hören, stürzt Deutschland und Europa auch in ein Dilemma.
Und die Aufregung ist wenig verwunderlich, Kai, denn was der Amerikaner da als Final Offer, als letztes Angebot vorlegt, wirkt so, als wolle er den Aggressor Russland für dessen völkerrechtswidrigen Überfall auf das Nachbarland belohnen. Amerikanischen Medienberichten zufolge sieht das vom US-Präsidenten unterbreitete Angebot die faktische Duldung der russischen Kontrolle fast aller seit Kriegsbeginn besetzten Gebiete in der Ukraine vor, also der Region Luhansk, Donetsk, Saporischia und Cherson. Die Washington Post berichtet, die USA schlügen als Teil eines Friedensabkommens vor, die derzeitigen Frontlinien einzufrieren.
Und das war ja, nur noch mal zur Erinnerung, eigentlich genau das, was Putin als eines seiner Kriegsziele ausgegeben hatte, eben neben dem Verzicht auf den NATO-Beitritt der Ukraine, dass die Ukraine auch auf diese vier von dir gerade genannten Gebiete verzichtet. So hatte es Putin im Juni noch mal bekräftigt. Zumindest die besetzten Teile soll die Ukraine nun wohl abtreten nach dem Willen der USA. Und das wäre natürlich ein gewaltiger Teil des eigenen Staatsgebiets, ist die Frage, ob Selenskyj das überhaupt so mittragen, so hinnehmen kann.
Wohl kaum. Es werden, glaube ich, 20% des Staatsgebiets ungefähr. Und auch andere Details wirken wie aus der Feder des russischen Machthabers. Denn zentraler Teil des Trumpschen Plans soll die Anerkennung der schon 2014 völkerrechtswidrig von Putins Truppen annektierten ukrainischen Krim als russisches Territorium durch die USA sein. Lediglich ein kleiner Teil eines eroberten Gebiets in Kharkiv würde an die Ukraine zurückgegeben werden. Im Gegenzug würden die USA die seit 2014 gegen Russland verhängten Sanktionen aufheben und die Europäer drängen, dasselbe zu tun.
Über die Krim, um da nochmal drauf einzugehen, Stefan, hatten wir ja schon am Dienstag ein bisschen ausführlicher gesprochen. Das wäre natürlich tatsächlich die Anerkennung eines Völkerrechtsbruchs, muss man sich vielleicht nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und neben der Frage, ob der ukrainische Präsident Selenskyj das politisch eigentlich überleben würde, wenn die Krim russisch wird, gibt es ja andere Machthaber auf dieser Erde, du kennst sie auch gut, die sich das sehr genau anschauen. Und dann ist aus meiner Sicht die Gefahr, dass Länder wie China sich angestachelt fühlen könnten, sich ebenfalls Gebiete wie zum Beispiel Taiwan ungestraft einzuverleiben. Und dass natürlich auch das Risiko wächst, dass Putin selbst ohne Stoppschild vor Augen mit seinem Imperialismus weitermacht. Aber das wirkt jetzt erstmal alles so, als seien fast ausschließlich Putins Forderungen erfüllt worden. Die entscheidende Frage ist ja aber aus meiner Sicht auch, bekommt die Ukraine da im Gegenzug wenigstens die ja von Selenskyj so vehement eingeforderten Sicherheitsgarantien?
Nein, offenbar im Gegenteil, so sieht's aus. Nach allem, was bislang bekannt ist, soll die von der Ukraine zu ihrem Schutz angestrebte NATO-Mitgliedschaft ausgeschlossen werden, womit eine weitere zentrale Forderung des Kreml-Herrschers erfüllt würde. Auch zum Kernkraftwerk Saporischia macht Trump übrigens einen Vorschlag, Kai. Dem Nachrichtenportal Axios zufolge würde es zwar weiter als ukrainisches Territorium betrachtet, jedoch von den USA betrieben werden. Der dort erzeugte Strom solle dann sowohl an die Ukraine als auch an Russland geliefert werden, heißt es.
Wobei ja immerhin die Rede davon ist, dass die Ukraine eine robuste Sicherheitsgarantie bekommen soll, wo dann wohl die Europäer gefragt werden. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber Putin hat ja bislang noch nicht mal einem bedingungslosen Waffenstillstand von 30 Tagen zustimmen wollen. Jetzt drückt Trump unübersehbar aufs Tempo und macht derartig weitreichende Zugeständnisse, ohne dass man irgendwie den Eindruck hat, er würde den Druck auf Russland erhöhen, eher auf die andere Seite, auf die Ukraine. Ist dein Eindruck auch, Trump will offenbar einen Deal um jeden Preis?
Ja, das ist mein Eindruck, weil er einen, gelinde gesagt, ziemlich merkwürdigen Blick auf diesen Krieg hat, weil er die Täter-Opfer-Umkehr des russischen Narrativs offenbar verinnerlicht, so sieht das aus. Auf die Frage eines Reporters, welche Zugeständnisse eigentlich Russland angeboten habe, antwortete Trump allen Ernstes:
Stopping the war, stopping, taking the whole country. Pretty big concession.
Dass sie den Krieg beenden und den Versuch stoppen, das gesamte Land einzunehmen, das ist eine ziemlich große Konzession, hat er gesagt.
Ich finde ja grundsätzlich, dass der Gedanke, das Töten zu stoppen in der Ukraine erstmal der richtige ist und dass man da tatsächlich alles Mögliche erstmal in Erwägung ziehen sollte. Aber was Trump natürlich aus dem Auge zu verlieren scheint, ist diese langfristige Gefahr, dass ein solcher ja als Niederlage der Ukraine getarnter Friede die Dinge womöglich noch schlimmer macht, eben weil der Rechtsbruch belohnt wird, hast du ja auch schon gesagt gerade. Und den Schluss zu ziehen, auf die Eroberung des gesamten Landes zu verzichten, sei ein Zugeständnis von Seiten Putins, scheint mir dann auch eher schwierig, um es mal so auszudrücken.
Ja, diese Logik versteht man wohl nur im Kreml. Mich wundert jedenfalls nicht, dass in den USA jetzt die Frage laut wird, wieder laut wird, warum Trump wie Putins Marionette wirkt. In der Ukraine haben sie diesen Eindruck wahrscheinlich eh schon länger. Volodymyr Zelensky hat Trumps sogenanntes Angebot dann auch schnell als unannehmbar abgelehnt. Kai, die Ukraine würde niemals auf die Halbinsel Krim verzichten. Man wolle verhandeln, nicht kapitulieren. Zelensky verpackte seine Antwort übrigens halbwegs diplomatisch.
Sie haben mich nach möglichen Gebietsabtretungen gefragt. Nun, wichtig ist es zu wissen, dass die USA eine Vision präsentiert haben. Über die wurde in London gesprochen, mit unseren Leuten, mit den Europäern. Dabei ist ein neues Dokument entstanden, das jetzt, denke ich, bei Präsident Trump auf dem Schreibtisch liegt. Aber was gegen unsere Werte oder unsere Verfassung verstößt, kann kein Teil einer solchen Vereinbarung sein.
Ja, und es wird dich nicht überraschen, Kai, das Nein aus Kiew hat Donald Trump dann erneut erzürnt, mal wieder. Auf seiner Online-Plattform Truth Social schrieb Trump, wenn Zelensky erkläre, er könne die russische Besatzung der Krim nicht anerkennen, sei dies sehr schädlich für die Friedensverhandlungen. Trump wirft Zelensky wörtlich vor, es seien solche aufhetzenden Äußerungen, die es so schwierig machten, den Krieg zu beenden.
Und genau darauf hatte ja Kaya Kallas und hatte auch Frankreichs Staatspräsident Macron reagiert. Nun versuchen die Europäer ja fieberhaft, Trump von einer anderen Lösung zu überzeugen. Zelensky hat gerade von diesem Dokument gesprochen, was da bei Trump auf dem Schreibtisch liegen soll. Frage ist, ob er dem viel Beachtung schenkt. Die Europäer sind daran natürlich so interessiert, weil sie die Gefahren eines solchen Deals auch für sich selbst sehen. Aber manche sehen auch positive Elemente, beispielsweise bei dem, was eben nicht in Trumps sogenannten Friedensplan steht.
Ja, da ist zum Beispiel nicht mehr die Rede davon, westliche Länder dürften die Ukraine nicht weiter bewaffnen, was für Moskau bisher ja eine rote Linie war. Und es ist auch keine Rede mehr davon, die Ukraine zu demilitarisieren, also ihre Streitkräfte stark zu verkleinern, bisher eine Forderung des Kremls. Und dann wird zwar eine NATO-Mitgliedschaft ausgeschlossen, aber nicht explizit die in der EU. Und es gibt auch keine erkennbare Ablehnung einer möglichen Entsendung europäischer Reassurance Troops, also Streitkräften, in die westliche Ukraine. Ob diese dann mit einem Backstop der US-Amerikaner abgesichert würden, ist allerdings offen. Und das bringt die Europäer in eine schwierige Lage, Kai, oder?
Ja, ich würde das mal ein klassisches Dilemma nennen. Zum einen ist ja offensichtlich, wie inakzeptabel dieser Trump-Plan ist. Zum anderen, nehmen wir mal an, die Europäer signalisieren Zelensky jetzt hinter den Kulissen auf gar keinen Fall annehmen. Dann laufen die Europäer natürlich Gefahr, dass Trump das Interesse an Verhandlungen verliert. Und da er ja sich Putin immer mehr annähert, drohen die Europäer dann irgendwann allein dazustehen mit ihrer Unterstützung der Ukraine und müssten dann da wirklich massiv nachlegen. Und wie schwierig das wäre, die USA zu ersetzen oder gar auf sich gestellt, sich selbst zu verteidigen für die Europäer, das hatte ja Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer am Dienstag in unserem längeren Interview erklärt.
Die meisten von uns haben keinerlei Vorstellung von der Leistungsfähigkeit der amerikanischen Streitkräfte. Die amerikanischen Streitkräfte investieren über 900 Milliarden US-Dollar im Jahr in ihre Fähigkeiten. Das sind also unglaubliche Summen. Und die haben zum Ergebnis, dass die USA in der Lage ist, global Macht zu projizieren und auch Kriege zu führen. Europa ist ein Abklatsch dessen. Ja, Sie sehen das ja an der Diskussion, zum Beispiel auch der Friedenstruppen, wo man jetzt nach langen und monatelangen Gesprächen zum Punkt kommt, dass man sagt, naja, Truppen jetzt zu stellen ist schwierig, weil ja faktisch, wo ist der Garant dafür da, dass es die Russen diese nicht angreifen?
Soweit Oberst Markus Reisner. Gerne nochmal reinhören in dieses ausführliche Gespräch vom Dienstag. Jetzt rächt sich aus meiner Sicht, dass die Europäer die letzten 10 Jahre, mindestens die letzten 10 Jahre, militärisch verschlafen haben. Aber ich will auch mal eine Schlussfrage an dich stellen, Stefan. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Man hört ja, dass in Moskau weiter verhandelt werden soll.
Ja, das ist noch schwer zu sagen. Die Positionen und Papiere liegen noch weit auseinander. Die Ukraine hatte ja, anders als Russland, einem bedingungslosen Waffenstillstand von 30 Tagen zugestimmt und wollte erst danach in Verhandlungen einsteigen. Der ungeduldige Trump drängt dagegen, wir haben es gerade gehört, auf einen schnellen Deal. Und die Europäer fühlen sich überfahren und Putin spielt irgendwie auf Zeit und scheint die Uneinigkeit zu nutzen, um mit tatkräftiger Unterstützung des US-Präsidenten, so wirkt es ja, maximale Zugeständnisse herauszuschlagen, besetzte Gebiete zu behalten und sein Land ganz nebenbei aus der Sanktionsschlinge zu befreien. Trumps Unterhändler Witkow, du hast es erwähnt, ist gerade erneut in Moskau eingetroffen, aber die Waffen, die lässt Putin wegen all der Gespräche nicht schweigen, Kai, oder?
Nein, überhaupt nicht. Und damit sind wir ja bei der aktuellen Lage, wo wir uns, glaube ich, nochmal vor Augen führen sollten, dass inmitten all dessen, was wir gerade besprochen haben, Stefan, und inmitten der russischen Beteuerung, an einem Frieden grundsätzlich interessiert zu sein, Moskau den schwersten und tödlichsten Luftangriff dieses Jahres auf die Hauptstadt Kiew durchgeführt hat, mit 215 Drohnen und Raketen in der Nacht zum Donnerstag. Wie die Ukraine verlautbart hat, mit Drohnen, mit verschiedenen Typen von Cruise Missiles, was Dutzende Opfer gefordert hat, von 80 Verletzten, spricht die Ukraine von 12 Todesopfern. Mir fällt es da schwer, eine Friedensbotschaft herauszulesen, und auch der US-Präsident sah sich offenbar genötigt, klarzustellen, dass er das nicht in Ordnung findet. Trump schrieb bei seinem Netzwerk Truth Social diese fast schon berühmt gewordenen zwei Worte, Wladimir Stop, also Stop mit 4 Großbuchstaben geschrieben, in Trump-Manier. Er sei nicht glücklich mit den Luftangriffen auf Kiew, hat der US-Präsident noch hinzugefügt. Die seien nicht notwendig und auch das Timing sei nicht gut. Das hat Seltenheitswert, dass Trump mal Putin offen kritisiert. Sonst hat man ja eher den Eindruck, er geht zunehmend in die Richtung, Putins Lesart dieses Krieges 1:1 zu übernehmen. Nur trotz Kritik ist halt die Frage, ob Trump zumindest auch irgendeine Form von Druck in Erwägung zieht, der ja nötig wäre, um Putin von seinen Angriffen auf Zivilisten abzubringen und einem Frieden zuzustimmen, der der Ukraine auch Sicherheiten tatsächlich bietet. Interessant ist, fand ich, dass der ukrainische Präsident Zelensky öffentlich erklärt hat, diese massiven Luftangriffe Russlands seien ein Ablenkungsmanöver, um am Boden weiter voranzukommen.
Vor allem im Donbass offenbar, im Osten des Landes. Und konkret in Pokrowsk würden die russischen Truppen versuchen, Boden gut zu machen. So hat es Zelensky jedenfalls auf Telegram geschrieben.
Ja, genau. Das ist die umkämpfte Region, über die wir fast in jeder Sendung berichten. Die Lage ist dort bei Pokrowsk unverändert so, dass die russischen Truppen von Südwesten her quasi eine Schlinge um diese Stadt zu bilden versuchen. Sie kommen dort voran, aber sehr langsam. Insgesamt hat ja der Historiker und Militärexperte Markus Reisner in unserer Sendung vom Dienstag das russische Vorrücken als Schneckentempo bezeichnet. Aber die Europäer dafür kritisiert, dass sie der Ukraine genau so viel geben, dass die den Krieg weiterführen kann, und nicht zusammenbricht, aber eben zu wenig, um wieder das Heft des Handelns in die Hand zu bekommen und damit den Krieg eigentlich verlängern. Wo wir ja auch über Kursk, Belgorod, Sumy geredet haben in diesem Interview, dort bleibt es dabei. Russland ist dabei, in Kursk, also auf der russischen Seite der Grenze, die letzten verbliebenen Stellungen der Ukraine sozusagen herauszudrängen aus dem eigenen Land. Und sucht auch auf der anderen Seite der Grenze in Sumy, also in der Ukraine selbst, weiter vorzurücken. In Belgorod, ebenfalls russisches Gebiet, hält die Ukraine weiter Stellung. Aber wie ja schon öfter gesagt, das sind eher kleinere Gebiete, die da gehalten werden, ein paar Quadratkilometer groß. Ein Baustein des ukrainischen Abwehrkampfes ist es ja auch, Stefan, russische Infrastruktur mit Drohnen auch weit hinter der Grenze zu attackieren. Jetzt wurden in den letzten Tagen sowohl von russischen als auch von ukrainischen Militärbloggern Bilder geteilt von einem gewaltigen Feuerball über einem russischen Munitionsdepot im Oblast Wladimir und nur 75 Kilometer von Moskau entfernt. Das Feuer leugnet die russische Seite auch nicht, sagt aber, es sei selbstverschuldet gewesen, sozusagen. Man habe dagegen Sicherheitsbestimmungen verstoßen. Ukrainische Blogger schreiben dagegen, es sei ein erfolgreicher Angriff gewesen. Ich lasse das hier mal so stehen, weil es einfach schwierig ist, für uns unabhängig zu überprüfen, wie das genau abgelaufen ist. Aber fest steht auch, dass es ukrainische Drohnen ja immer wieder so weit schaffen, auf russisches Territorium vorzudringen.
Danke, Kai. Was wir unabhängig überprüfen können, sind Dinge wie der Besuch des NATO-Generalsekretärs Mark Rutte in Washington, der ja zu einem besonders brisanten Zeitpunkt Donald Trumps Gast im Weißen Haus war.
Ja, genau. Und das war aus meiner Sicht, Mark Rutte auch anzumerken, was für ein rhetorischer Drahtseilakt das war. Ein NATO-Generalsekretär kann Alliierte nicht offen kritisieren und schon gar nicht den wichtigsten Bündnispartner, die USA. Und sein großes Projekt ist ja, die NATO trotz allem zusammenzuhalten. Daher verbreitet Mark Rutte vor allem Zuversicht, lobt Donald Trump für seine Friedensbemühungen, der habe eine Blockade durchbrochen. Und Rutte spricht sonst sehr viel davon, wie einig man sich auf beiden Seiten des Atlantiks sei, zum Beispiel in ihrer Haltung gegenüber Russland.
We all agree in NATO that Russia is a long-term threat to NATO territory. To the whole of the Euro-Atlantic territory.
Wir sind uns in der NATO alle einig, dass Russland eine langfristige Bedrohung für das NATO-Gebiet darstellt, für das gesamte euroatlantische Gebiet, so Rutte wörtlich. Das ist der aus meiner Sicht sehr ehrenwerte Versuch, die Bündnispartner zusammenzuhalten und rhetorisch irgendwie einen Zustand zu erzwingen, den es so womöglich gar nicht mehr gibt, denn dass Trump die Europäer eher als Gegner sieht, Russland dagegen als möglichen Partner, wenn nicht gar Vorbild, das ist aus meiner Sicht schwer abzustreiten und schwer übersehbar.
Und dann, Kai, hatten wir uns ja vorgenommen, bei Streitkräfte und Strategien andere Krisen, Kriegs- und Konfliktherde auf der Welt nicht aus den Augen zu verlieren. Dafür gibt es jetzt einen, wenn auch eher traurigen Anlass.
Ja, wir blicken auf die Region Kaschmir, eine landschaftlich atemberaubende Weltregion mit malerischen Berglandschaften, mit einem Skigebiet sogar, Drehort für zahlreiche Filme. Ich war selber dort in meiner Zeit als Korrespondent für Indien damals, aber zwischen Indien und Pakistan, den beiden Atommächten, ist diese Region umkämpft seit Mitte des letzten Jahrhunderts eigentlich. Jetzt hat ein verheerender Anschlag im indischen Teil Kaschmirs in Pahalgam in einer beliebten Touristenregion 26 Menschen das Leben gekostet, wofür Indien Pakistan verantwortlich macht, was sogleich eine Kette von diplomatischen Vergeltungsmaßnahmen in Gang gesetzt hat. Der indische Premier Modi ließ den einzigen Grenzübergang zwischen Indien und Pakistan schließen, erklärte, man sei nicht mehr an Wasserabkommen über die gemeinsame Nutzung des wichtigen Indusflusses mit Pakistan gebunden, Stichwort Water Wars. Pakistan wiederum reagiert mit der Schließung seines Luftraums für alle indischen Fluggesellschaften, erklärte sämtlichen Handel mit Indien für beendet. Noch ist nicht wirklich absehbar, wie sehr sich das dort zuspitzt, aber sei daran erinnert, dass hier, wie gesagt, zwei Atommächte sich gegenüberstehen und Indien und Pakistan bereits mehrere Kriege wegen Kaschmir geführt haben, also potenziell brandgefährlich, nicht nur für die Region selbst.
Ja, danke Kai, dass du den Scheinwerfer auch mal wieder in diese Gegend gerichtet hast. Wir kehren thematisch zurück zu Trumps umstrittenem Friedensplan. Viele Fragen bleiben offen. Handelt es sich um einen Diktatfrieden? Was würde eine Umsetzung dieses Plans für künftige Konflikte und Kriege bedeuten? Und all das besprechen wir jetzt und ich begrüße Paulina Starsky, Professorin für Europa und Völkerrecht an der Universität Freiburg. Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das erste Mal Details von diesem sogenannten Friedensplan gehört haben?
Ja, also wenn man davon ausgeht, dass die Völkerrechtsordnung, so wie wir sie kennen, nach 1945, basierend auf der UN-Charta als zentrales Gebot das Verbot von zwischenstaatlicher Gewalt hat, dann muss ich sagen, dass ich entrüstet war und auch in dieser Surrealität, in der wir uns befinden, mitunter mich nicht mehr zurechtfinde. Es ist so, dass tatsächlich an den Grundfesten der Völkerrechtsordnung gerührt wird gerade.
Weil quasi belohnt werden würde, was völkerrechtlich untersagt ist, nämlich dass jemand die Grenzen verschiebt mit militärischer Gewalt, richtig?
Genau, also das Gewaltverbot, das Sie verankert finden in Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta, besagt, dass Gewaltanwendung kein zulässiges, legales, politisches Mittel ist. Also nicht mehr im clausewischen Sinne sozusagen die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln ist. Das ist eine sehr große Errungenschaft, dass man Krieg vollkommen illegalisiert hat. Und jetzt haben wir die Situation, dass es jetzt geht um eine Art, in Anführungsstrichen, Friedensvertrag, dessen Bestandteil, so wie es gerade diskutiert wird, auch insbesondere die Anerkennung sein soll der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Wir haben im Falle Russlands einen klaren Verstoß gegen das Gewaltverbot. Wir haben eine Aggression, das heißt einen besonders eklatanten Verstoß gegen das Gewaltverbot. Es ist so, dass es eine zentrale Pflicht von Staaten ist, Gebietserwerb, der durch die Anwendung und Androhung von Gewalt erreicht wurde, nicht als rechtmäßig anzuerkennen. Und gerade an diesem Grundsatz wird gerührt. Der Grundsatz findet sich zum Beispiel in der Friendly Relations Declaration. Das ist die Erklärung über die Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen zwischen den Staaten. Sie findet sich ebenfalls in der Definition der Aggression, die sich in einer UN-Generalversammlungsresolution findet und ist seit jeher auch völkergewohnheitsrechtlich verankert. Insofern mutet das befremdlich zu und stellt insgesamt auch einen Völkerrechtsverstoß dar.
Nun müssen wir festhalten, der Völkerrechtsverstoß ist ja zunächst der Überfall auf das Nachbarland Ukraine. Also Russland hat sich schuldig gemacht. Mhm. Aber es sieht ja nun so aus, als wolle Trump quasi ja rechtlich anerkennen, was rechtlich falsch erworben wurde. Also das heißt, er würde den Angriffskrieg Russlands belohnen. Ist das aus Ihrer Sicht, wenn es so käme, wäre das ein Diktatfrieden?
Das ist ganz interessant, weil diesen Fall, der wird sogar positiv rechtlich geregelt. Wir haben nämlich so etwas wie die Wiener Vertragsrechtskonvention. In der Wiener Vertragsrechtskonvention, das ist selbst ein völkerrechtlicher Vertrag, finden Sie die Grundregeln zu der Art und Weise, wie völkerrechtliche Verträge abgeschlossen werden und aus welchen Gründen sie nichtig sein können. Und dort finden wir den Artikel 52. Und Artikel 52 sagt uns, dass ein Vertrag nichtig ist, wenn sein Abschluss durch Androhung oder Anwendung von Gewalt unter Verletzung der Charta der Vereinten Nationen herbeigeführt wurde. Und jetzt können wir sagen, dieser Friedensvertrag, der in Frage steht, soll ja vorsehen, territorialen Verzicht, wohl eine, es wird zumindest diskutiert, eine Übertragung der territorialen Souveränität über Teile der Gebiete. Und der stünde sozusagen nicht im Einklang mit dem Gewaltverbot und als solcher wäre er als nichtig zu betrachten. Das heißt, an sich so ein Friedensvertrag wäre jetzt erstmal aus der völkerrechtlichen Perspektive als ein Nullum einzuordnen, als ein rechtliches Nichts, als unverbindlich. Es wären Konstruktionen denkbar, wie beispielsweise eine Partizipation des UN-Sicherheitsrates. Der hat nämlich die Kompetenz im Rahmen des sogenannten Kapitel 7, Dinge, die eigentlich illegal sind, zu legalisieren. Der könnte sozusagen so eine Art Rechtsgrund auswechseln. Da ist aber die Frage, ob es zu so einer UN-Sicherheitsresolution käme. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns dabei darauf besinnen, dass jeglicher Friedensvertrag, der jetzt ausgehandelt wird und vor einer großen Druckkulisse passiert und tatsächlich kausal ja ausgelöst wurde durch die russische Aggression. Und Sie sprechen ganz richtig von einer Belohnung sozusagen der Aggression, und das widerstrebt, das rührt an den Grundfesten der Völkerrechtsordnung und bedingt auch eine Erosion des Gewaltverbots. Deswegen gibt es den Artikel 52 der Wiener Vertragsrechtskonvention überhaupt.
Und Gewaltverbot bezieht sich jetzt eigentlich auf den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, aber kann man auch in dem politischen Druck, den Trump ja im Moment einseitig auf Zelensky vor allem und auf die Ukraine ausübt, auch eine unzulässige Gewalt sehen? Also mit Stichwort Diktatfrieden?
Tatsächlich ist die Wiener Vertragsrechtskonvention da strikter. Die Gewalt wird tatsächlich im Sinne einer militärischen Gewalt, einer physischen Gewalt verstanden. Es gibt noch weitergehende Tatbestände, die so eine Ausübung von Zwang tatsächlich auch in Blick nehmen. Da sind aber die Anforderungen relativ hoch. Aber auch, was wir auch immer sehen müssen, dass wir jetzt zwar unterschiedliche Akteure haben. Wir haben also einmal Trump, einmal Russland. Aber der Friedensvertrag als solcher, der geschlossen werden soll durch Russland und die Ukraine, dem haftet dieser Makel an dieser ursprünglichen Aggression. Und es ist richtig, dass wir diese umfassende Aggression seit 2022 sehen, aber der Beginn des völkerrechtswidrigen Handels Russland liegt schon viel früher, nämlich bei der gewaltsamen völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Das heißt, da haben wir eigentlich auch schon den ursprünglichen Makel des Ganzen, und um die Krim geht es ja auch, soll es auch konkret gehen in diesem Friedensvertrag.
Dann bleiben wir kurz bei der Krim, wo Putin ja behauptet, Russland übe da sein Selbstverteidigungsrecht aus. Das ist ja sein Narrativ. Er behauptet, in der Ukraine fände eine Art Völkermord an russischstämmiger Bevölkerung statt. Deshalb habe Russland das Recht, humanitär zu intervenieren, und habe das getan. Was sagt das Völkerrecht dazu, dass wir das einmal klären?
Ja, das ist ganz richtig. In der Tat hat Putin interessanterweise auch Rechtsbehauptungen aufgestellt, die seine Aggression rechtfertigen sollen. Das ist ganz richtig, wie die sagen. Einmal dass die Ausübung des Selbstverteidigungsrechts. Das Selbstverteidigungsrecht knüpft an einen bewaffneten Angriff gegen Russland. Der müsste gegeben sein. Das ist sozusagen tatbestandlich erforderlich. Und es wird dann darauf Bezug genommen, dass sozusagen die NATO eine Bedrohung darstellt. Das alles jenseits dessen, ob das eine faktische Validität hat, ist jedenfalls rechtlich nicht hinlänglich, um ein Selbstverteidigungsrecht halten zu können. Das heißt, das ist abwegig. Die zweite Argumentationslinie geht in der Tat dahin, Russland über eine Art humanitärer Intervention aus. Die humanitäre Intervention ist als Rechtfertigungsgrund zu höchst umstritten und völkerrechtlich nicht etabliert. Da geht es nämlich darum, dass Staaten in einem anderen Staat gewaltsam intervenieren, um zum Beispiel einen vonstattengehenden Völkermord zu verhindern. Diese einseitige Intervention, die ist eigentlich systemwidrig vor dem Hintergrund der UN-Charta, denn dort ist das Gewaltmonopol beim UN-Sicherheitsrat angesiedelt. Und es gibt ein ganz entscheidendes Dokument aus dem Jahre 2005, das sogenannte World Summit Outcome Document, das von der internationalen Staatengemeinschaft getragen ist. Und dort wird explizit festgestellt, dass man in den Situationen eines Völkermordes nur dann intervenieren würde, wenn eine Autorisierung des UN-Sicherheitsrates vorläge. Es gibt einige Staaten, zum Beispiel Großbritannien, die einen extensiveren Ansatz wählen und sagen würden, im Falle einer humanitarian necessity, also einer humanitären Katastrophe, die vonstatten geht, könnte auch unter Umständen eine einseitige Intervention legal sein. Selbst wenn das der Fall wäre, und da sind wir schon auf zu höchst fragilem Terrain des Völkerrechts, gibt es keine Hinweise auf einen vonstattengehenden Völkermord an der russischstämmigen Bevölkerung in der Ukraine. Das heißt, auch der Strang der humanitären Intervention ist nicht tragbar.
Das heißt, völkerrechtlich ist es eindeutig, dass die Annexion der Krim rechtswidrig war und ist durch nichts zu rechtfertigen. Dann aber nochmal zurück zu der Frage, unter welchen Umständen jetzt ein Friedensschluss oder ein Friedensabkommen dann verhandelbar wäre. Denn das Verbrechen des Angriffskrieges bleibt ja völkerrechtlich problematisch, der militärische Druck, der da ausgeübt wurde. Unter welchen Bedingungen könnten denn Putin und Zelensky unter Vermittlung anderer oder nicht überhaupt einen Frieden schließen, der völkerrechtlich bindend wäre?
Das ist eine ganz interessante Frage, die auch wissenschaftlich tatsächlich umstritten ist. Also ganz klar wird man sagen, eine Kausalität im Sinne des Artikel 52, die die Nichtigkeit eines Vertrages bedingen würde, liegt beim Diktat des Aggressors tatsächlich vor. Man würde auch argumentieren, insbesondere dann, wenn es um erhebliche territoriale Verschiebungen geht, die tatsächlich dann bedingt wurden durch die Aggression, dass wir da in diesem Bereich des Artikel 52 sind. Wenn allerdings, und das ist dann ein weitergehender Ansatz, ein erheblicher Verhandlungsspielraum verbleibt und letztendlich der Vertrag als solcher ausgeglichen erscheint, eine gewisse Balance da ist und sozusagen aus freien Stücken geschlossen wird, dass man da tatsächlich unter Umständen nicht mehr im Bereich des Artikel 52 wäre. Die sicherste Variante wäre in der Tat, eine Partizipation des UN-Sicherheitsrates hinzubekommen, der sozusagen dem so einem Friedensvertrag eine höhere Validität geben würde. Und letztendlich ist das ja auch die zentrale Aufgabe des UN-Sicherheitsrats, dessen Aufgabe nämlich darin besteht, die Bedrohung des Friedens sozusagen zu verhindern und auf Frieden hinzuwirken. Das heißt, eine internationale Einhegung des Ganzen wäre wichtig und auch aus der rechtlichen Perspektive erforderlich.
Und zur Wahrheit gehört, nichts deutet darauf hin im Moment. Trump neigt nicht dazu, den UN-Sicherheitsrat oder auch nur die Vereinten Nationen als Ganzes einzuschalten. Er verhandelt ja, wie wir wissen, im Moment vor allem direkt mit dem Aggressor und manchmal auch mit dem überfallenen Land. Reden wir nochmal über die Amerikaner und die radikale Umkehr ihrer bisherigen US-Position. Das ist es ja auch, denn Sie erinnern sich, als Russland die Krim völkerrechtswidrig annektiert hat 2014, da haben die Amerikaner das doch noch verurteilt, oder nicht? Stichwort UN-Resolution.
In der Tat. Also wir müssen sehen, dass es da eine sehr erstaunliche, also verstörende Entwicklung insgesamt gibt. Wir hatten jetzt jüngst tatsächlich ja wieder ein Jubiläum des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und zur Debatte standen im Rahmen der UN-Generalversammlung Resolutionen. Eine, die eingebracht wurde von der Ukraine und der EU und eine konkurrierende amerikanische UN-Resolution. Und die amerikanische Resolution, die entledigte sich sozusagen einer klaren Bezeichnung des Aggressors, wurde dann aber tatsächlich noch weiter geändert, so dass am Ende tatsächlich die USA selbst ihrer eigenen eingebrachten Resolution, nachdem diese geändert wurde und dann ausdrücklich dann auf die Aggression verwiesen wurde, nicht zustimmen konnten. Das heißt, wir sehen hier einen erheblichen, also terminologisch einen erheblichen Wandel. Und ich glaube, was man immer da bedenken muss, wir sprechen natürlich jetzt über den Kasus Ukraine-Russland. Aber das Ganze bedingt ja eine fundamentale Erosion des Gewaltverbotes. Das heißt, wir müssen auch sehen, das Vorgehen, das staatliche Verhalten und auch die Kehrtwende der USA, die indizieren eine Wegbewegung von dem Völkerrecht, das zentriert um das Gewaltverbot sozusagen ist, in Richtung einer Art neues Angebot einer Völkerordnung, Völkerrechtsordnung kann man nicht mehr sagen, nach geopolitischen Einflusssphären. Ja, da wird die Welt aufgeteilt zwischen Großmächten mit imperialen Ambitionen. Bei den USA sind die imperialen Ambitionen, siehe Grönland und Panamakanal und so weiter, Golf von Mexiko, ja ganz eindeutig manifest. Und das ist wirklich ein Gegenentwurf, der zu höchst problematisch ist. Denn diese Kehrtwende sagt uns doch eigentlich, Recht ist dazu da, die Macht des Stärkeren einzudämmen. Und das büßt es dann vollkommen ein. Denn es gilt, soll jetzt gelten nach dem neuen außenpolitischen Gegenwurf der USA, das Recht des Stärkeren.
Das ist charmant, dass Sie das Angebot nennen oder Gegenentwurf. Es ist tatsächlich dann einfach das Recht des Stärkeren. Und man kann sich ja vorstellen, wenn die USA und Russland ihre geopolitischen Interessensphären aufteilen, vielleicht kommt das selbstbewusste China noch dazu, dann ist Schluss mit der Völkerrechtsordnung, die wir basierend auf der UN-Charta von 1945 vereinbart hatten, richtig?
Absolut, absolut. Und man muss eins sagen, also eine Rechtsnorm, die hört nicht auf zu existieren und verbindlich zu sein, weil sie gebrochen wird. Also um ein schlechtes Beispiel zu nennen, weil Körperverletzungen passieren, heißt es nicht, dass der Straftatbestand der Körperverletzung nicht mehr existent ist. Ja, also das sozusagen, man spricht immer als Juristen, sprechen wir bei Normen davon, dass sie sozusagen Erwartungen kontrafaktisch stabilisieren. Also Recht und Fakten sind nochmal zu unterscheiden. Es ist aber so, wenn hinter einer Rechtsnorm keine hinreichender Rückhalt mehr ist, weil sozusagen der Bruch zur Regel wird, dann wird das so höchst problematisch und das Recht büßt dann jegliche Form von Ordnungsfunktion ein. Und wir müssen eins sehen, die Völkerrechtsordnung, die ist imperfekt, weil einfach auch so das Mächtegefälle als solches imperfekt ist. Aber es gibt so diesen Spruch, der geht zurück auf den Rechtswissenschaftler Henkin, der gesagt hat, die allermeisten Staaten halten zumeist die meisten Verpflichtungen aus dem Völkerrecht ein. Nur wenn das zentrale Gebot, das Gewaltverbot, hinfällig wird, dann droht sozusagen auch alles andere, was verbindlich ist, auch zu bröckeln. Denn da gibt es sozusagen keinen Grund mehr für eine Form von Rechtsgültigkeit. Und das ist so höchst problematisch und wir müssen noch eins sehen. Das Gewaltverbot, gerade die schwächeren Staaten, werden ganz besonders geschützt dadurch und es droht tatsächlich so eine Art Staaten, die halt keine hinreichenden Kapazitäten haben, die drohen zu freiwillig zu werden. Und das ist sehr gefährlich für jeden Staat auf dieser Welt und letztendlich auch, weil Staaten im Dienste der Menschen stehen, auch zu höchst gefährlich für die Humanität und für die Menschheit an sich.
Dann reden wir nochmal über das Völkerrecht und wie es sich durchsetzen lässt und wie sich Verstöße ahnden lassen bei dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, dem Überfall auf das Nachbarland. Da wurde ja mit Blick auf Ahndung der Verstöße wurde schon alle Register gezogen. Nicht? Es gab einen Beschluss des Internationalen Gerichtshofs, es gab eine Resolution der UN-Generalversammlung, die das mit großer Mehrheit verdammt hat. Es gibt Sanktionen gegen Russland, es gibt ein Verfahren oder mehrere Verfahren am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Trotzdem ist es so, dass es sich nicht stoppen lässt. Also lässt sich das Völkerrecht am Ende doch nicht durchsetzen?
Das ist sozusagen ein zentrales Problem des Völkerrechts an sich. Das Völkerrecht ist eine Rechtsordnung, die basiert auf der Gleichordnung der Völkerrechtssubjekte und es hat keine zentralisierte Durchsetzungsgewalt. Das heißt, sie haben Gerichtshöfe, sie haben so quasi judikative Institutionen, sie haben auch eine internationale Organisation wie die UN. Aber letztendlich ist doch der staatliche Wille, sich binden zu wollen, ganz, ganz entscheidend. Das heißt, wir haben jetzt keine zentrale Weltpolizei in dem Sinne und keine zentrale Gerichtsbarkeit. Aber das, was das Völkerrecht bietet, ist in der Tat im Nachgang zu der Aggression gegen die Ukraine seitens Russlands in Bewegung gesetzt worden. Der Internationale Gerichtshof, das ist der Gerichtshof der UN, ist bemüht worden. Man hat sehr kreativ seitens der Ukraine über die Völkermordkonvention, wo wir eine Norm finden, die die Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofs begründet. Der ist nämlich nicht automatisch zuständig, sondern Staaten müssen sich Verträgen beispielsweise dem unterwerfen, hat man in Bewegung gesetzt und in der Tat hat der Internationale Gerichtshof auch verfügt, dass die Gewaltanwendung, die vonstatten geht, aufzuhören hat. Wir hatten, wie Sie richtig sagen, einige Resolutionen der UN-Generalversammlung zu Beginn mit großer Mehrheit von Staaten getragen, die Aggression verurteilten und andere Verfahren, die angestrengt wurden. Und dennoch haben wir keine Effekte jetzt erreicht. Das ist im In der Tat der Fall, das kann man so sagen. Allerdings ist, glaube ich, sehr wichtig, dass diese Verfahren alle durchgeführt wurden, weil sie nämlich ganz zentral sind für die Bestätigung dieser Kardinalsnorm des Gewaltverbotes und anderer arrondierender Rechtspflichten und Rechte. Die Frage ist natürlich jetzt sehr eklatant, ist sozusagen das Völkerrecht letztendlich ein zahnloser Tiger? Ich würde sagen, das Völkerrecht, das funktioniert mitunter ein bisschen anders. Es ist so, das habe ich auch bei Putin gerade nochmal erwähnt, dass Staaten, wenn sie handeln, ihr Handeln immer rechtfertigen im Lichte des Völkerrechts. Also selten wird ein Staat sagen, ich breche jetzt offen das Völkerrecht, sondern wird es immer als legal verkaufen. Das heißt sozusagen, Legalität ist ein ganz zentrales Element auch in politischen Beziehungen und darüber reguliert auch das Völkerrecht. Das ist Naming und Shaming, sagt man da dazu. Insofern diese regulativen Instrumentarien sind anders als im innerstaatlichen staatlichen Recht und sie brauchen mitunter länger Zeit, um zu wirken. Aber es wird anders, aber es wird mitunter effektiv. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, wir haben quasi die Bestätigung aus vielen Institutionen, dass sich Russland völkerrechtswidrig verhält, dass es ein Aggressor ist. Und auf dieser Basis sozusagen kann man dann auch weiteres staatliche Handeln orientieren. Und es ist schwer für die USA, augenscheinlich momentan nicht, aber für andere Staaten sozusagen einem Aggressor zu Hilfe zu eilen.
Aber es bleibt der Eindruck, dass da jetzt eine unheilige Allianz entstanden ist mit Blick auf das Völkerrecht, dass also Donald Trump Wladimir Putins völkerrechtswidriges Verhalten quasi anerkennt und damit ja auch Fakten schafft. Aus Ihrer Sicht, was sollten denn jetzt die Europäer, was können die Europäer tun mit Blick auf diesen problematischen Friedensplan, den sogenannten?
Ich glaube, also zunächst einmal ist es ganz grundsätzlich wichtig zu verstehen, wir haben natürlich jetzt den neuralgischen Punkt einer umfassenden Erosion der Völkerrechtsordnung erreicht, dadurch, dass zwei Mächte, Russland und die USA, die einerseits Vetomächte sind im UN-Sicherheitsrat und zudem auch noch Atommächte sind, diese Allianz geschlossen haben. Das heißt, wir dürfen nicht naiv sein, wir sind an einem sehr, sehr kritischen Punkt insgesamt. Was man aber sehen muss, ist ja Folgendes, dass die internationale Gemeinschaft, Staatengemeinschaft, nicht nur aus Russland und den USA besteht und viele Staaten der Welt, ja, zusammengenommen, stellen ja trotz differenzierter irgendwie Auffassung, China ist ja auch noch problematisch natürlich, einen wichtigen Konterpunkt da. Das heißt, also meines Erachtens ist auch für die europäische Perspektive ganz zentral zu betonen, die Validität des Gewaltverbotes und ganz zentral zu bestehen darauf, dass umfassende territoriale Umgliederungen nicht möglich sind vor diesem Hintergrund. Ich glaube, das muss man erstmal klar machen und dann versuchen, vielleicht irgendwie kreative Lösungsmodelle zu finden in einer Situation eines offenen Verhandlungsspielraums. Aber ich glaube, es wäre zu höchst gefährlich und dann haben wir wirklich ein Doomsday-Szenario, sollten die Europäer vorschnell auf diesen Wagen aufspringen und sozusagen die Anerkennung von völkerrechtswidrigen territorialen Änderungen als solche akzeptieren. Das sehe ich nicht, diese Gefahr, aber es ist wichtig, dass gerade die Europäer eine Führungsrolle übernehmen als Fürsprecher der Völkerrechtsordnung.
Ein Appell, das Völkerrecht gerade jetzt zu schützen. Das waren die Einschätzungen der Völkerrechterin Paulina Starsky. Vielen Dank nach Freiburg.
Herzlichen Dank.
Und das war ja ziemlich eindeutig, da herauszuhören, die Botschaft, dass es künftig eben nicht mehr das Völkerrecht sein könnte, dass das Handeln von Nationen bestimmen wird, sondern eben das Denken in Einflusssphären. Also jeder regelt gewaltsam in seinem Gebiet die Dinge so, wie er sie für richtig hält. Und das war's mit diesen etwas negativen Schlussgedanken für diese Ausgabe. Die nächste gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Kai Küstner
und Stefan Niemann.
Und wenn ihr jetzt weiterhören wollt, dann empfehlen wir eine spannende Doppelfolge von 11KM, der Tagesschau-Podcast, diesmal über russische Sabotage in Europa. Der Investigativjournalist Florian Flade erklärt das System der sogenannten Low-Level-Agents und wie Russland wohl im Netz diese Amateure anwirbt, sogenannte Wegwerfagenten. Sie sollen nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung auch hinter den explosiven Brandsätzen in DHL-Flugzeugen stecken. Im vergangenen Sommer ist Europa dabei nur knapp einer Katastrophe entgangen, so das Fazit der Geheimdienstexperten. 11KM könnt ihr genau wie unseren Podcast unter anderem in der ARD-Audiothek abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge.